Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Diesmal unchristlich samstags morgens 8 Uhr. Es ist hart, aber Corinna ist auch wieder dabei. Guten Morgen, Corinna.
Hallo, guten Morgen. Ja, etwas verschwitzt. Ich kam gerade von meiner Laufrunde, weil ich natürlich verpeilt habe, dass wir so früh anfangen. Aber ich bin auch nicht alleine da, sondern wir haben heute auch wieder einen Gast, über den wir uns natürlich total freuen, nämlich den Ben Bark. Und den Ben Bark, den habe ich kennengelernt, weil er mir eine Info zugeschickt hat zu dem Buch, was er veröffentlicht hat, nämlich mit einem Supertitel: Du kannst dich mal gesund erholen, heißt das. Nee, doch, gesund erholen heißt das. Und ich fand einfach den Titel spannend und ich fand den Ben spannend und deshalb waren wir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen in Kontakt. Und ich freue mich total, dass der Ben heute da ist und wir sprechen über Dinge, die man im Alltag so tun kann, damit man sich gesünder fühlt, optimaler fühlt, gesünder wird. Und ja, herzlich willkommen. Darfst aber auch gerne noch ein bisschen erzählen, was du so treibst, außer Bücher schreiben.
Ja, erstmal vielen Dank an euch beide für die Einladung in den Podcast. Schön, dass wir die Zeit zusammen verbringen dürfen. Was mache ich selber? Vielleicht zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin über 10 Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln in der Forschung tätig gewesen, dort schwerpunktmäßig für die Schwerelosigkeitsforschung. Das heißt, ich habe diese Parabelflüge in Bordeaux begleitet. Ich habe in einem sehr medizinisch-neurowissenschaftlichen Kontext geforscht und habe der Forschung dann nach ungefähr 10 Jahren so ein bisschen zumindest meine Aufmerksamkeit direkt entzogen, weil ich es für sehr viel wichtiger, für mich zumindest persönlich, hielt, mich um die Gesundheit von Menschen unmittelbar zu kümmern. Also die Erkenntnisse, die gesammelt worden sind, in den Alltag von Menschen zu transportieren, damit da auch wirklich was passiert. Und der Auslöser ist, dass ich einfach sehr, sehr früh meinen Papa an Krebs verloren habe und der Illusion beraubt wurde, dass man jetzt in der Forschung da ganz, ganz viel verändert. Das ist zumindest bei mir nicht eingetreten. Und deswegen eben direkter mit Menschen zusammenzuarbeiten, um die zu unterstützen. Und privat bin ich Papa von 2 Töchtern. Die eine ist gestern 4 Wochen alt geworden. Wir haben kurze Nächte, also Regeneration und gesund erholen funktioniert in einem gewissen Maße, aber eben auch nicht über gewisse Grenzen hinaus. Und ich freue mich einfach, dass ich hier mal zu Wort kommen darf bei euch. Das funktioniert zu Hause bei 3 starken Frauen nicht immer hundertprozentig.
Wir üben das, ne? Dass wir auch die Männer zu Wort kommen lassen. Aber herzlichen Glückwunsch zum Wort.
Ja, vielen Dank.
Das ist cool, dass du da bist. Wir können ja mal als Sidekick auch sagen, dass wir schon einen Podcast zusammen aufgenommen haben, der dann irgendwie nicht aufgenommen wurde. Das heißt, wir machen jetzt im Prinzip eine Wiederholung unseres internen Podcasts, der übrigens mega spannend war. Und ich erzähle später vielleicht auch noch mal, was das bei mir bewirkt hat. Aber jetzt komme ich einfach für die Hörerinnen und Hörer mal dazu, dass wir uns ja die ganze Zeit darüber Gedanken machen, wie können wir im Prinzip gesund bleiben oder gesund leben und wie können wir vielleicht auch kleine Dinge in unserem Alltag so verändern, dass am Ende des Tages ein großer Impact dabei rauskommt, weil am Ende des Tages jeder von uns hat leider nur 24 Stunden. Ich finde das auch grundsätzlich eher ungerecht. Also ich hätte gerne...
Wie ist das? Hat sich das ausgedacht?
Ja, voll, total gemein. Ich finde, man hätte sich selber aussuchen sollen, wie viele Stunden man zur Verfügung haben möchte. Und dann muss man ja auch noch schlafen. Und und am Ende des Tages ist der Tag sehr, sehr voll gewesen und mit sehr viel Arbeit voll gewesen. Und dann kommt ja vielleicht in der deutschen Gesellschaft zumindest mal so dieser Performance-Druck dazu. So, jetzt muss ich mich entspannen. Ich muss mich jetzt entspannen. Dafür muss ich jetzt erstmal eine Stunde meditieren und dann noch Yoga und noch Sport und so. Ne, da fühlt man sich ja gleich insuffizient. Ne? Also mir gelingt das nicht. Ich fühle mich jetzt schon schlecht gefühlt.
Ja, und das ist ja das Verkehrteste, was eigentlich passieren kann. Ne? Dann sind da eigentlich so viele positive und gute Ideen, die das Leben bereichern und die Gesundheit stärken sollen. Und irgendwie entsteht der gegenteilige Effekt. Betrachten wir vielleicht grundsätzlich mal den Alltag von den Menschen, was ihnen so zusetzt. Und dann kann man sagen, wir haben heute einen in der Regel sehr unbewegten Alltag, der viel mit Sitzen zu tun hat. Das ist für diverse Krankheiten ein Tür- und Toröffner. Also die ganzen chronischen Erkrankungen kann man da aufzählen. Es ist nicht nur das, was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, sondern auch Krebs. Natürlich die ganze Bandbreite der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und selbst neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, aber auch Autoimmunerkrankungen werden durch Bewegungsmangel in dem Sinne negativ beeinflusst und befeuert. Das zweite ganz große Thema ist sicher, dass wir geistig sehr gefordert sind, ausgelastet sind. Nein, das sind nicht die Videos, die wir uns in Social Media in großer Fülle anschauen, sondern es ist schon die Menge an Reizen, die wir heute verarbeiten müssen teilweise, die mangelnde Abkopplung, die ständige Erreichbarkeit. Also wir sprechen über einen sehr hohen Stress, der leider nicht nur, wie es unsere Vorfahren ganz gut geregelt haben, mal kurzfristig da ist, sondern eigentlich dauerhaft hoch bleibt. Und das ist wiederum ein ganz, ganz starker Belastungsfaktor für unsere Gesundheit. Und dann haben wir noch nicht einen Blick, und da könnten wir jetzt ganz, ganz viel noch gucken, in Richtung Ernährung, auch mentale Einstellung und so weiter geschaut, die auch einen großen Einfluss haben. Um auf deine Frage zurückzukommen. Im Grunde genommen ist mein wichtigster Ansatz an der Stelle lieber wenig und davon viel. Und damit meine ich ein bisschen was rausgucken, wo man vielleicht sagt, okay, an der Stelle merke ich, dass ich etwas für mich machen möchte. Also dieses Verlangen zu spüren, etwas zu verändern, das ist Grundvoraussetzung. Vielleicht sich noch zu fragen, wofür ich etwas verändern möchte. Also was habe ich davon? Menschen befinden sich immer an dem Punkt in ihrem Leben, weil es nicht genug Gründe gab, an einem anderen zu sein. Und das kann positiv wie negativ sein. Das ist völlig wertfrei. Wenn ich also merke, dass ich etwas für mich verändern möchte, weil ich mich in meiner jetzigen Rolle nicht wohlfühle, dann ermächtige ich mich dazu, etwas anzupacken. Und dann würde ich, wie gesagt, empfehlen, an kleinen Stellschrauben zu drehen als allererstes. Und diese kleinen Stellschrauben, diese kleinen Portionen wie morgens ein paar Minuten zu investieren in Bewegung, die dafür dann sehr, sehr regelmäßig zu machen, konsistent und regelmäßig. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren, die nachhaltig Veränderung bringen.
Ja, wir sehen ja vor allen Dingen auch, wenn wir mit den Patienten sprechen, und das ist gut, dass du das jetzt hier nochmal ansprichst, dass da wirklich so ein Overwhelm passiert. Also das heißt, die befinden sich an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie krank geworden sind oder wo sie sich nicht mehr gut fühlen. Nennen wir es einfach mal so, ja. Also sie fühlen sich für sich nicht mehr gut, Punkt. Das ist ja erstmal eine Tatsache, dass wir sagen ja immer, das Gefühl hat immer recht, man verfühlt sich nicht. So, jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, ich fühle mich nicht wohl. Und jetzt möchte ich im Prinzip an einen anderen Punkt kommen. Und wenn ich jetzt aber anfange, danach zu suchen, was ich jetzt tun könnte, bekomme ich ja auch wieder eine maximale Reizüberflutung an Informationen, an, weiß ich nicht, Influencern, die alle ganz dünn sind und nur noch Obst essen, oder an, weiß ich nicht, Meditationsgurus, die 5 Stunden am Tag meditieren und nur wenn ich das mache, komme ich dahin, oder eben an Bewegungsgurus, nur wenn ich 3 Stunden am Tag Sport mache, dann werde ich so und so dahin kommen. Und ich finde, dieses Overwhelm an Informationen, das ist so demotivierend. Man fühlt sich dann einfach so, okay, scheiße, das schaffe ich eh nicht, weil ganz ehrlich, die Zeit habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht. Und deswegen bringt das ja jetzt Hoffnung sozusagen, wenn du sagst, man kann das auch mit ganz kleinen Sachen machen und mit ganz wenig Aufwand. Ich glaube, die entscheidende Frage dabei ist ja, und das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, wir müssen zuerst mal den Menschen fragen, ob er bereit ist, das loszulassen, was ihn krank gemacht hat. Ne, das heißt im Prinzip, bist du wirklich bereit, eine Veränderung in dein Leben zu integrieren? Oder bist du eigentlich, du sagst zwar, du bist es bereit, aber du möchtest eigentlich bei deinem stabilen Unglück bleiben? Ja? Was auch okay ist, das entscheidet jeder selber am Ende. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, bin ich bereit, die Komfortzone zu verlassen, die gewohnten Muster, das immer selbe Dasein, das immer selbe Bild? Oder traue ich mich jetzt im Prinzip so, ne, in so ein Wasser zu springen, in vielleicht ein kaltes Wasser oder ein tiefes Wasser, Und da wirklich in kleinen Schritten Veränderungen herbeizuführen. Das sehe ich ganz häufig, ne? Wenn ich dann den Leuten sage, bitte lassen Sie jetzt einfach erstmal nur Gluten in Ihrer Nahrung weg. Ist das für manche schon, als würde ich die quasi kastrieren. Die weinen dann in der Sprechstunde.
Ja, weil aber Veränderung halt auch Stress ist. Und ich glaube, das ist immer, es gibt ja Menschen, die grundsätzlich mehr offen sind für Veränderung und Menschen, die da mehr Schwierigkeiten mit haben. Und so Sicherheit zu verlassen, auch sicheres Unglück zu verlassen, verursacht einfach ganz stark zusätzlichen Stress. Und ich finde, einen Punkt, den ihr beide angesprochen habt, ist ja auch wirklich dieses Thema, dass man dann sich Orientierung sucht und findet im Internet bei irgendwelchen Gurus, die sich halt auf ein Thema spezialisiert haben. Und was ich meinen Kunden immer sage bei diesen Diskussionen, es gibt ja 1000 Extremthemen. Ist man jetzt Low Carb oder ist man jetzt Keto oder darf man jetzt das eine gar nicht mehr oder muss man jetzt extrem viel Sport machen? Dass ich immer versuche zu erklären, wenn ich halt mich zu was regelmäßig äußere. Also in Amerika sagt man immer, man muss sich eine Nische suchen. Ne? Dann sucht man sich eine Kommunikationsnische. Und dann kommuniziert man immer zu einem Thema und dementsprechend wird natürlich ein Thema dann auch immer massemäßig total rausgehoben. Aber das heißt nicht, dass das einzige Thema ist, was mich retten kann, sondern eigentlich sind es ganz, ganz viele Themen, die mich retten können. Und egal an welchem Punkt ich anfange, kann ich immer zu einer Besserung führen. Ne? Und in Summe kommt es dann zu einer Besserung. Deshalb finde ich den Ansatz, den du genannt hast, Ben, die kleinen Sachen ganz viel machen, das finde ich total potent.
Ja, vor allen Dingen ist das umsetzbar, ne? Also das kann man schaffen.
Und es kommt ja dazu, wenn man jetzt bei jemandem ist, der eine gute Kompetenz hat und eine gute Möglichkeit auch, die ein oder andere Diagnostik durchzuführen und in Gesprächen und in Zielgesprächen auch zu schauen, mit welchen Herausforderungen hat jemand zu tun, welche Potenziale liegen vor, wo liegen auch besonders gute Voraussetzungen, können wir natürlich auch den Weg einschlagen, nicht der gerade besonders en vogue ist, sondern den, der für diese Person die schnellsten Ergebnisse bringt. Und jetzt kommt noch mal etwas dazu, das ich ganz wichtig finde. Weil immer diese Idee, wir sehen vielleicht Vorbilder, von denen wir uns in dem Moment besonders angestachelt, im Idealfall inspiriert fühlen und sehen, dass die extrem viel machen. Dann können wir natürlich auch extrem viel machen, um dahin zu kommen. Also ich möchte glasklar sagen, mit 10, 20 Minuten täglich steht man nicht irgendwann auf der Bühne bei Mr. Olympia oder reißt richtig was bei den Olympischen Spielen. Das ist, glaube ich, auszuschließen. Das ist, hat aber auch wenig mit Gesundheit zu tun. Heben wir das auch nochmal kurz mit hervor. Die Frage, die sich Leute also auch einmal kurz in der Reflexion stellen dürfen, ist, nehmen wir mal das Thema Übergewicht. Habe ich wirklich jeden Tag eine 5-Liter-Packung Eis weggehauen, um über die Jahre 20, 25 Kilo Übergewicht aufzubauen? Übermäßige Fettmasse. Und dann werden die meisten sagen, ja, Ben, ich wäre ja richtig bescheuert gewesen. Also ganz ehrlich, ja, okay, ich habe schon hier und da mal genascht, da stand schon immer irgendwie so eine Knistertüte rum und abends gab es auch mal was, was total geknuspert hat, wenn ich auf dem Sofa gesessen habe. Aber ich habe jetzt nicht gefressen wie ein Scheunendrescher. Und genauso ist es doch auch umgekehrt. Wir können also auch mit kleinen Dingen, die wir dann sehr zuverlässig und regelmäßig machen, das Spielchen auch zurückdrehen, wenn wir an der Stelle konsequent bleiben. Und dann noch ein Aspekt, gerade so über das Thema Veränderung, weil Corinna das so hervorgehoben haben. Ja, Veränderungen bereiten immer Stress. Wir verlassen die ausgefahrenen Pfade und gehen auf diesen holprigen, unbekannten Weg und alles in unserem Gehirn fängt ziemlich schnell an zu schreien. Du bist ein ganz verrückter Sack, was du gerade vorhast. Geh doch einfach zurück. Es lief doch. Was willst du denn? Es war doch alles gut. Ne, dieses sichere Dilemma, in dem wir uns dann befinden, das du auch hervorgehoben hast. Und jetzt kommt etwas, das uns eigentlich nochmal ein Beinchen zusätzlich stellt. Denn die Dinge, die wir ans Herz legen und wo du sagst, bist du bereit, etwas von dem, was dich krank macht, auch herzugeben, damit du gesund werden kannst. Diese Dinge, die sind ja nicht mit dem, dass wir es gesagt haben, erledigt, sondern jetzt fängt's an. Die Leute dürfen es jetzt auch tatsächlich machen. Und in aller Regel, wenn die Dinge wirklich an der richtigen Stelle ansetzen, dann passiert jetzt etwas, das man als Heilkrise bezeichnet. Es geht den Menschen gar nicht unbedingt direkt besser. Das, was als allererstes passiert, und das ist immer für mich mit das Schönste dann, wenn es anders ist, ist, dass es mal zu etwas mehr Müdigkeit beispielsweise kommt, wenn jemand sich ohnehin etwas schlapp fühlt. Dass jemand, wenn er seine Ernährung umstellt, irgendwie mehr Unwohlsein oder Hunger verspürt. Dass wenn jemand sich mehr bewegt, dass der Körper irgendwie vielleicht auch mit etwas mehr Entzündungen erstmal zu tun hat, gerade wenn es zu viel gewesen ist. Und der einzige Schritt, wie wir das verhindern können, ist, dass wir den Menschen schon mental so viel Wind unter die Segel gepackt haben, dass ihr Kopf in dem Moment stärker ist als das, was körperlich sozusagen sogar Symptome verursacht. Und für jede, auch gerade wenn Menschen an einer sehr schwierigen Stelle im Leben gesundheitlich gestanden haben, gehen sie durch die Heilkrise, um dann extrem gestärkt daraus hervorzugehen.
Das finde ich.
Da muss man durch.
Das finde ich super, dass du das sagst, Ben. Und Heilkrise hatte ich irgendwie als Wort gar nicht auf dem Schirm. Aber das macht jetzt in meinem Kopf gerade ein großes Klick, weil wir das nämlich genau das jeden Tag in der Praxis sehen. Und Corinna kennt das genauso gut, weil am Ende des Tages die Leute dann sagen, es geht mir viel schlechter oder es ist alles ganz schrecklich und jetzt kann ich gar nicht mehr schlafen und jetzt habe ich das und dies und jenes. Und dann irgendwie die Menschen zu motivieren, zu sagen, ey, bleib dran. Das ist ja eine Reaktion, die der Körper jetzt durchschreiten muss, damit er daraus etwas Gutes machen kann. Ne? Also ein bisschen wie eine Erstverschlimmerung, hätte man früher in der Naturheilkunde gesagt, ne? oder in der Homöopathie sagt man, glaube ich, Erstverschlimmerung.
Genau.
Ja, wobei man das ja schön erklären kann. Also ja, wenn man den Leuten zeigen kann, woran das eben liegt. Und das finde ich eigentlich, das ist ja die Magie an dem, was wir eigentlich machen, dass wir sagen, okay, schau dir mal an, ne? Dein Körper reagiert jetzt so, weil er dafür wieder die Kapazität hat. Du befindest dich jetzt in dieser Heilkunde. Weil dein Körper jetzt plötzlich biochemisch Dinge wieder bewerkstelligen kann, die er lange nicht getan hat. Und alles, was biochemisch passiert, macht Entzündung und oxidativen Stress. Und dementsprechend müssen wir einfach unterstützen, dass dein Körper mit dieser guten Reaktion wieder besser zurechtkommt, sodass es auch wirklich aufwärts geht. Und deshalb ist aber halt auch die Betreuung so wichtig, weil wenn ich jetzt quasi mir guten Rat, also erstmal muss ich den guten Rat finden im Internet, suche und dann einfach mache, dann sitze ich nämlich in der Situation da und habe das Gefühl, ich mache was falsch, weil es geht mir schlechter. Wenn ich jemanden aber an der Seite habe, der sich anguckt, geht es mir wirklich schlechter oder ist es eine logische Reaktion des Körpers, die ich abpuffern sollte, damit es mir dann besser gehen kann? Und was kann ich denn tun, um dem Körper zu helfen, in dieser Situation besser zu regulieren? Dann wird halt auch ein Schuh draus. Und deshalb ist einfach die Betreuung durch Menschen, die sich in dem Bereich auskennen, meines Erachtens ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, wenn es zu einer Heilkrise kommen muss. Das heißt, wenn die Person schon an der Stelle ist, wo wirklich viele Dinge lange Zeit im Argen waren. Wenn ich Mitte 20 bin und ein bisschen abnehmen will, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht so eine... Naja, in 10 Jahren werden die Mitte-20-Jährigen die Heilkrise erleben, aber im Moment, glaube ich, kommt die noch ohne.
Ich finde, die erleben die schon. Ne? Wir sehen ja jetzt so super viele, also bei uns ist das Hauptthema Erschöpfung. Ne? Ich glaube, das ist ubiquitär. Also alle Leute, die wir sehen, sind erschöpft. Die sind müde, die sind nicht leistungsfähig, die schlafen vielleicht nicht so gut, die haben Darmprobleme, die sind erschöpft, die sind fertig. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum sind die fertig? Aber man kann ja sagen, wenn du keine Energie hast, dann hast du ja ganz offensichtlich ein Energiemangelsyndrom. Und da muss man ja gucken, was ist das Problem. Aber wenn man eben nichts verändern möchte und auch die Basis nicht verändern möchte, dann wird das mit der Energiekrise wohl nichts werden. Ne, das muss man einfach ganz klar sagen. Und was wir auch sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ganz oft verwenden wir ja wirklich auch so ganz kleine, detaillierte Dinge, also ganz wenig Dinge, die ja schon aus unserer Sicht eine Veränderung machen. Und die halten die Menschen dann für zu wenig. Die glauben dann, nee, das kann gar nicht funktionieren, weil ich habe ja schon immer meinen Darm, ich habe ja schon immer meine Darmbakterien genommen, die haben mir nicht geholfen. Ne? Und im Prinzip immer wieder auf die Basics zurückzukommen, halten die Menschen dann für, ja, das ist alles Scharlatanerie, ist alles Quatsch. Aber unserer Meinung nach, wenn die Basis nicht stimmt, dann wird ja auch das Dach, wir können das ohne Fundament bauen wir kein Haus. Ne? Und das auch zu vermitteln, immer wieder zu sagen, hey, lass mal ein Schrittchen zurückgehen, wir sind da noch gar nicht an dieser Stelle, wo du denkst, dass du bist, ist auch für viele eine Schwierigkeit zu akzeptieren.
Und das finde ich so verrückt, weil blicken wir doch mal kurz auf die klassische Schulmedizin, denn die hat ja zwei Herausforderungen. Und das ist einfach systembedingt, so will ich sagen. Es hat nichts mit den Menschen zu tun, die da arbeiten. In der Regel werden einfach häufig Medikamente gegeben, ja, die schnell die Symptome wegnehmen. Also das ist eigentlich auch eine Kleinstdosis an Veränderung, die Symptome wegnimmt. Und den Menschen dort fehlt vor allen Dingen die Zeit, um vernünftig zu begleiten. Das können sie nicht leisten. Das wird ihnen nicht bezahlt in dem Sinne. Ne? Ich finde, es ist ein schönes Beispiel, weil du es auch gerade angesprochen hast. Die kleinen Dinge. Nochmal, wenn wir die kleinen Dinge an der richtigen Stelle setzen, also dann ist das so ungefähr, wie wenn ich mir mit einer Nadel in den Finger steche. Das ist doch eine Kleinigkeit, es ist eine winzige Nadel, das kann nicht wehtun. Das kann unmöglich etwas so Kleines, kann unmöglich so eine große Wirkung haben, dass mir Tränen in die Augen schießen und ich vielleicht sogar wegrenne oder anfange zu attackieren. Und gerade mit Blick auf das Thema Aktivierungen im Alltag habe ich ein schönes und, glaube ich, auch sehr deutliches Beispiel, um klarzumachen, mit wie wenig viel zu erreichen ist. Und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel der Mundhygiene, bei der wir wissen, dass das gerne durch eine professionelle Zahnreinigung wirklich gut unterstützt werden kann, dass es unheimlich sinnvoll ist, zweimal im Jahr zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin des Vertrauens zu gehen. Und dann reicht das dann. Nee, ich muss ja zu Hause natürlich entsprechende Mundhygiene betreiben. Dann sage ich, okay, wie läuft das denn? Ja, das mache ich schon mehrfach täglich. In der Regel, wenn man den Durchschnitt anschaut, zweimal täglich. Ein paar machen es auch dreimal, aber so zweimal ist der Durchschnitt im Grunde genommen. Und dann sage ich, ja, aber wenn wir jetzt Folgendes machen würden, wir machen das nicht mehr täglich dreimal zum Beispiel, sondern wir machen es ab jetzt die gleiche Zeitdauer zwei oder einmal die Woche. Also entweder für 42 Minuten am Stück oder für zweimal 21 Minuten am Stück. Erreichen wir das gleiche Ergebnis? Nee, das kann ja nicht sein, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, ich spreche nicht mit ausgebildeten Menschen aus der Zahnmedizin, sondern das sind Otto-Normalverbraucher, die zu dieser Erkenntnis kommen. Dann ist immer meine Frage, aber warum glauben wir denn, dass das bei Bewegung oder Entspannung so funktioniert? Warum glauben wir denn, dass wir uns ins Wochenende retten, um dann mal vielleicht ein bisschen Wellness zu machen oder die Füße hochzulegen? Was im Zweifel, je nachdem, was wir drumherum machen, ja nochmal das glatte Gegenteil ist. Warum glauben wir denn ernsthaft, dass wenn wir einmal die Woche mit den Jungs kicken gehen oder mit den Mädels auf dem Tennisplatz stehen, um da Vollgas zu geben, dass das ausgleicht, dass wir unter der Woche unsere 10 Stunden, 8 Stunden im Schnitt gesessen haben und dann versuchen irgendwie unsere 70, 80, 90 Stunden sitzende Tätigkeit mit was einer Stunde Bewegung auszugleichen? Und dann sagt keiner mehr was. Dann ist sofort klar, dass diese 3 Minuten Zähne putzen, die entscheiden über alles. Ist egal, wie gut dein Zahnarzt oder deine Zahnärztin ist. Ist egal, wie gut der dir einmal die Zähne blank geschrubbt hat. Jetzt kommt es darauf an, was du daraus machst. Und das sind diese kleinen Impulse, die wir über den Tag auch im Bereich Bewegung, Aktivierung, geistiger Aktivierung und auch seelischen Ausgleichs als Regeneration machen dürfen.
Super cooles Beispiel. Und was mir in dem Zusammenhang, ich finde es auch schön, weil du halt auch jemand bist, der so diesen Bewegungsaspekt immer mit reinbringt. Und das ist tatsächlich was auch in der funktionellen Medizin ganz häufig nicht gemacht wird, was mir immer fehlt. Ne? Dass man sagt, okay, Bewegung ist eben auch und Kraftsport und solche Sachen ist auch ein wichtiger Teil des Gesundbleibens und Werdens und des Optimierens. Und was ich immer gerne erzähle, ist, dass ich den Leuten sage, sie sollen sich einfach mal vorstellen, wenn es um das Thema Bewegung geht, wie viel Bewegung wir reduziert haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren durch einfachen technischen Fortschritt. Und ich erzähle immer die Story mit dem Telefon, ne? Dass man halt früher, wenn das Telefon geklingelt hat, dann hing das halt an dem Kabel. Ne? Und egal, wo du warst, du bist halt gerannt, weil du wolltest ja wissen, wer da dran ist. Und du wolltest, ne? Wenn der aufgelegt hat, war er weg. Ne? Also du hast einen Sprint hingelegt, mehrfach am Tag. Und dann irgendwann konnte man auf diese Rückruffunktion drücken. Das heißt, du bist dann halt nur noch gegangen, weil du konntest ja zurückrufen. Ne? Und dann war das Telefon halt eigentlich mehr in deiner Nähe. Das heißt, du musstest eigentlich ganz kurze Distanzen laufen. Ne? Und mittlerweile, wenn das Telefon klingelt, greifst du in deine Hosentasche und nimmst es. Ne? Und das ist eine riesen Bewegungsreduktion. Und da haben wir ja zig Beispiele. Ne? Wenn man sich heute die Autos anguckt, früher musste man noch einen Schulterblick machen, ne? Was ja total wichtig ist fürs Nervensystem, solche Sachen mal zwischendurch zu machen. Und heutzutage sitzt man mit dem verspannten Nacken, weil man ja den ganzen Tag aufs Handy und auf den Bildschirm guckt, im Auto und muss keinen Schulterblick mehr machen, weil man hat eine Kamera, die überall hinguckt. Ne? Und das sind alles Dinge, die bequem sind und vielleicht auch zu mehr Sicherheit führen, aber dazu führen, dass wir uns nicht mehr bewegen, dass wir auch Mikrobewegungen im Alltag nicht mehr stattfinden lassen. Und wenn wir Mikrobewegungen ersetzen wollen, dann können wir es auch durch Mikroaktion machen. Das muss nicht das 3-Stunden-Workout sein. Es kann auch sein, dass ich zwischendurch am Schreibtisch einfach mal aktiv ein paar Mal links und rechts über meine Schulter gucke. Ne? Das wäre auch schon eine Intervention, die unheimlich viel helfen würde. Genau.
Ja, also total cool. Ich habe ich nutze ja aus Prinzip die Rückfahrkamera nicht, ne? Weil ich, also erstens glaube ich, dass mit dem räumlichen Sehen nicht so richtig mit der Kamera da funktioniert, aber weil ich mich weigere, immer nur nach vorne zu gucken. Und dann sagt mein Mann, der Daniel, zu mir, also warum guckst du eigentlich nicht in die Kamera? Du hast doch hier eine Kamera. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke nicht in die Kamera, weil ich drehe mich lieber. Dann habe ich mich nämlich mehrfach am Tag in der Brustwirbelsäule, im Becken gedreht. Ich drehe mich auch wirklich so ganz übertrieben um. Und seitdem ich das gesagt habe, macht er das jetzt auch. Weil er gemerkt hat, dass es irgendwie für seine Brustwirbelsäule auch viel besser sich anfühlt, wenn er sich da so dreht. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist doch total logisch. Guck mal, wir machen nur so. Wir sind den ganzen Tag nur nach vorne ausgerichtet. Hm. Du bewegst dich doch gar nicht mehr. Und alle beschweren sich darüber, dass die Brustwirbelsäule steif geworden ist. Ja, wie kommt sowas? So. Ja. Aber es sind so Banalitäten.
Form follows function.
Genau. Ja. Form follows function sagen die Zahnärzte schon ewig. Ja? Wenn du quasi die ganze Zeit presst, dann wirst du auch die Zähne abschleifen und wenn du dann eine Schiene reinsetzt, wird, wenn du die rausnimmst, das Ganze wieder in die alte Position zurückgehen. Ist doch logisch. Und im Prinzip ist es ja so auch. Und wenn man die Leute anschaut, auch im Prinzip, was jetzt das Gewebe angeht, ja, wie verklebt die ganzen Muskeln sind, wie verklebt das ganze Bindegewebe ist, wie fest die Muskulatur ist, dann weiß man doch schon, okay, in diesem Körper kann ja gar nichts mehr fließen. Das hat ja auch was mit Energiefluss zu tun. Und wenn man sich mal so überlegt, wie so das mit dem Immunsystem passiert, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass so Blut durch Lymphgefäße, also Lymphknoten fließt und dass die Lymphe auch da so durchfließt. Ne? Und diese Modelle, die sind so irgendwie in Vergessenheit geraten und man hat eben diese ganz absurde Annahme, wie du das schon sagst, Ben, ne? Also am Wochenende gehe ich dann mal und mache erhol mich mal. Ne? Also du bist also quasi der Meinung, nur am Wochenende mal in die Sauna ist jetzt keine Erholung. Ne?
Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt eine sehr spannende aktuelle Metastudie sogar über Saunieren gesehen. Wenn wir kurz darüber sprechen, die bei regelmäßigem Saunieren sogar eine Mortalitätsreduktion von relativ gesehen 40%, absolut gesehen 18% ausmacht. Also es macht tatsächlich eine ganze Menge aus. Also am Wochenende mal in die Sauna, herzlich gerne. 4x20 Minuten ist so eine ganz gute Größenordnung, wie ich von Experten da nochmal gehört habe. Aber genau, was du sagst. In aller Regel kommen wir aus einer inaktiven Woche in ein dann auch überwiegend inaktives Wochenende, bei dem wir uns vielleicht zweimal aufgerappelt haben, richtig intensiv etwas zu machen. Und das sind für unseren Körper einfach neue Extreme wieder. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir dürfen einfach schauen, dass wir regelmäßig Impulse sowohl auf einer körperlichen Ebene im Sinne der Bewegung haben, also dass wir, und da appelliere ich ja ganz, ganz stark, jeden Morgen einen sogenannten Powerstarter, so heißt der bei mir, machen. Der dauert dann 10 Minuten. Das kann, wenn man die richtigen Dinge macht, ich nutze da so ein System von mir, eine Fox-Reaktivkrafthantel, kann das eine vollständige Trainingseinheit ausmachen. Und dass wir genauso auch bei unserer Regeneration darauf achten, dass wir immer wieder schauen, dass unsere Stresslevel gar nicht in diese Höchstmaße schießen, sondern dass wir auch da versuchen, immer wieder Regeneration zu integrieren. Da kann man über Atmung zum Beispiel ganz, ganz viel machen. Das, was man uns über Jahre auch ein bisschen eingetrichtert hat, dass das autonome Nervensystem und damit all das, was da dranhängt, Herzschlag, Atmung, Verdauung, doch eigentlich alles selbst reguliert ist, das ist halt am Ende nur die halbe Wahrheit oder vielleicht sogar gravierend falsch, denn wir nehmen durch das, was wir machen, eben ganz klar Einfluss darauf. Und wenn wir beispielsweise im Alltag die ganze Zeit sitzen oder überwiegend, und das ist im Durchschnitt so, dass wir in Deutschland zwischen 9 und 13 Stunden täglich sitzen und eine Stunde sitzen aus wissenschaftlicher Sicht 22 Minuten Lebenszeit kostet, also jeden Tag 4,5 Stunden abgebucht vom Lebenszeitkonto, Am Ende einer Woche sind es 25 Stunden, am Ende eines Jahres ist es ein Drittel unserer Lebenszeit, der da weggeht. Und in dieser sitzenden Körperhaltung, und das ist ja klar, ich meine, die Menschen merken ja, dass das nicht funktioniert. Wenn ich abends aus dem Büro marschiere und Nackenschmerzen habe und der Rücken mir wehtut und mir der Schädel brummt, dann spricht mein Körper bereits in ganzen Sätzen mit mir und sagt, das, was du gemacht hast, war nicht gut für mich. Änder etwas bitte. Das funktioniert nicht für uns. Und in der sitzenden Körperhaltung sind unsere Organe maximal komprimiert. Also der Darm ist auf die Peristaltik und Bewegung in dem Sinne angewiesen, um überhaupt seine Arbeit machen zu können. Die Leute können nicht mehr auf den Pott gehen. Ja, warum denn? Weil sie den falschen Kram reinschmeißen, der überhaupt nicht vernünftig verdaut werden kann, ohne Ballaststoffe, ohne dieses ganz wichtige Element, ohne Bewegung. Ja, dann ist das ein Problem natürlich. Und auf die Atmung bezogen, unsere Lunge ist komprimiert, weil wir alle nach vorne gerichtet sind, der Kopf hängt irgendwie fast schon zwischen den Brüsten und auf dem, mit der Kinn auf dem Brust irgendwie, weil wir so nach unten gerichtet sind, wenn wir auf unser Smartphone schauen. Dabei kann keine vernünftige Atmung funktionieren. Wir hecheln dann irgendwie so halb in den Hals-Rachenraum rein. Und wer sich diese Atmung mal genauer anschaut, der kennt die. Die kommt nämlich immer dann, wenn wir schnell gerannt sind oder sowas, ne? Wenn man ganz schnell zu atmen, das ist eine Stressatmung. Die triggert maximal den Sympathikus, unser Gaspedal im Körper. Und am Ende des Tages denken alle, ich verstehe nicht, aber ich komme irgendwie abends nicht zur Ruhe. Ich kann so schlecht abschalten. Weißt du was, Fernseher an, guck noch mal ein bisschen auf das Smartphone nebenbei. Und ach, der Penner hat wieder irgendwas im Internet. So, genau,
guck Nachrichten.
Was habe ich morgen? Noch mal schnell gucken, was habe ich morgen alles auf dem Tacho? Genau, was passiert gerade in der Welt? So, ach, schon wieder ein bisschen wärmer geworden. Ach, da geht es Menschen ziemlich schlecht auf der Welt, da schmeißt irgendjemand Bomben und so weiter und so fort. Und wenn das alles gut funktioniert hat und das schon mal noch so ein bisschen eine Stressspitze raufgepackt hat, dann trinke ich mir schnell ein Gläschen Wein oder eine Kanne Bier, mache die geheime Schublade auf, die so schön knistert und bunte Sachen beinhaltet und zu guter Letzt am besten noch schnell einen Streit anfangen und dann gehe ich ganz gelassen ins Bett und komme zur Ruhe und morgen geht es mir richtig gut und ich reiß die Welt ein. So.
Das klingt voll logisch, ja. Ne? Also es macht total Sinn.
Der Ben hat Lebensstil gesagt.
Ja, Entschuldigung. Ja, also, ich weiß, in dem Podcast macht man das nicht.
Ich finde das total gut, dass du das genau so sagst, wie es ist. Also dass du es auch so provokativ sagst. Weil am Ende des Tages, es ist so absurd. Und die meisten haben eben verloren, dass sie mal einen Schritt zurückgehen und auf ihr Leben gucken. Oder auf ihr Dasein gucken, die wundern sich über Dinge, wo man sich von außen sagt, ja, was hast du denn erwartet? Also wenn du deinem Körper Schrott reintust, kommt Schrott hinten raus. Und damit meine ich nicht den üblichen Stuhlgang, weil der ist normal, ja, sondern das Outcome, was dein Körper dir präsentiert. Das heißt, frisst du Scheiße, wird Scheiße aus dir rauskommen. Also sowohl geistig als auch quasi in der Performance. Du wirst kein Leistungsträger sein, kein besonders guter, langer, hoher Denker, was auch immer. Das wird nicht passieren. No chance.
Also ich habe in meinen Präsentationen früher, schon lange nicht mehr benutzt, hatte ich immer ein Slide von so einem Straßenhund, der auf irgendeiner Müllkippe lebt und dann gerettet worden ist. Und dann hat man so ein Vorher-Nachher-Bild, wie der halt dann danach aussah, ne? Während er da gelebt hat. So, also der war noch nicht mal so dünn, aber halt überall Ekzeme, Fell gefehlt, stumpfes Fell. Natürlich sah der nicht besonders glücklich aus. Ne? Und dann liegt er da danach auf seinem Kissen in seinem sicheren Umfeld mit strahlendem Fell und eben keine Löcher mehr, alles keine Ekzeme und sowas. Und ich finde das immer erstaunlich. Oder auch ein Beispiel ist ja immer eine Pflanze. Ne? Wenn du eine Pflanze nicht ordentlich gießt und die sitzt in einem nährstoffarmen Boden und hat kein Sonnenlicht, dann sieht die Pflanze halt auch nicht besonders schön und glücklich und gesund aus. Und ich finde einfach, wir müssen aufhören, uns so zu abstrahieren. Wir sind genauso Lebewesen. Wir sind ja keine Maschinen. Und wenn wir in einem Umfeld leben, was toxisch ist und nicht sicher und uns Nahrungsmittel zuführen, die nicht uns das geben, was wir brauchen und uns auch noch irritieren, und wir gestresst sind, dann wird unser Körper dementsprechend regulieren. Und du hast vorhin gesagt, autonomes, das ist alles autonom und das steuert von alleine. Ja, das steuert von alleine, aber in der Umgebung, die wir schaffen. Und dementsprechend natürlich, also wir hören nicht auf zu atmen, ne? Wenn wir im Stress sind. Aber unsere Atmung wird angepasst an die Stresssituation. Und dementsprechend kann ich natürlich, indem ich das Umfeld anpasse, auch die autonomen Reflexe wieder anpassen. Und unser Körper kommt in eine andere Regulation. Und deshalb ist es so, ne, jeder muss sich einfach nur, wenn ich mein Basilikum stehen lasse, ignoriere und nicht pflege, geht er kaputt. Und wenn ich mich nicht pflege und mich ignoriere, dann gehe ich mit der Zeit auch kaputt. Nur habe ich in der Regel halt als großer Organismus ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also der menschliche Körper kann durchaus länger regulieren, aber zeigen tut er regelmäßig, dass ihm überhaupt nicht passt.
Am Ende des Tages ist unser Körper ja ein wirklich krasses Wunderwerk. Er reguliert ziemlich lange, ziemlich gut und sehr kompensiert richtig viel Scheiße, die da draußen passiert. Also auch mentale Dinge, Traumata. Ja, nicht jeder, der einen Krieg erlebt, ist danach fertig mit den Nerven. Ne, natürlich ist er fertig mit den Nerven, aber es gibt Leute, die gehen daraus gestärkt hervor. Und da sieht man doch, das ist nämlich nicht alles gleich. Und am Ende des Tages ist es eine Frage von, wie gut reguliere ich mich oder wie gut kümmere ich mich darum, dass mein Körper alles hat und meine Seele und mein ganzes Immunsystem umzuregulieren. Ne, und das ist eben das, was aus meiner Sicht in der Gesellschaft einfach vergessen wurde, den Menschen mitzugeben. Da wurde nämlich gesagt, du kannst fressen, saufen, rauchen, du kannst dir alles einfangen, was du gerne möchtest. Und wenn du dann ein Problem hast, gehst du zum Arzt und der hat eine Pille. Und dann nimmst du die Pille ein und dann, hey, kannst du genauso scheiße weitermachen wie vorher. Weil, hey, ne, der Bluthochdruck ist dann einfach ja nicht mehr zu messen. Stimmt, der ist unterdrückt. Aber der Bluthochdruck ist ja nur Ausdruck dessen, dass der Körper einen zu hohen Druck hat. Wenn ich diesen Druck unterdrücke, wird der Körper sich ein anderes Ventil suchen. Und dann wirst du was anderes bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht eine Frage ob, sondern nur eine Frage der Zeit. Dann wird er vielleicht Krebs machen. Oder Diabetes, Schlafstörung, Depressionen. Nobody knows. Aber die Unterdrückung eines Symptoms ist keine Lösung.
Es sind die Eskalationsstufen, nenne ich das ganz gerne. Ne? Wenn das Flüstern nicht gehört wird, dann wird es irgendwann etwas lauter. Irgendwann kommt Klartext, bevor der Körper. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil ich erlebe häufig, dass Menschen dann auch noch anfangen, sich zu beschweren. Nochmal, es gibt ganz unglückliche Krankheitsverläufe, ne? Wo man wirklich sagen kann, hey, die Person hat sich doch bewegt eigentlich, da bei der Ernährung sah doch auch, ne, es kann schon auch echt Pech mit im Spiel sein. In vielen Fällen wundere ich mich eher, wie lange das gut gegangen ist. Und das hast du auch so schön gesagt, Ruth. Es ist schon echt bekloppt, wie der Körper es schafft, wie das Herz es schafft, mit diesem Dreck irgendwie umzugehen. Und wie lange das erduldet wird und trotzdem irgendwie noch was halbwegs Gescheites dabei rauskommt. Aber es ist eben einfach so, irgendwann sind die Eskalationsstufen dann so ausgeprägt, dass wir eben unsere Performance gänzlich einbüßen. Das heißt, wir kommen wirklich in so einen Vitalitätsrutsch auch rein. Dann liegen wir irgendwie so tief irgendwann. Ne? Wir merken ja nicht, ob wir jetzt 80% oder 70% haben, aber 30% irgendwann, wenn es da drunter geht, dann wird es schon echt richtig, richtig bitter an der Stelle. Ja, und deswegen, es ist beeindruckend, was toleriert wird. Und es ist umso wichtiger, sich klarzumachen, dass das eben dann nicht, wenn Probleme entstehen, dass ich mich ärgere, hey, jetzt habe ich diese komischen Stellen auf der Haut, so ein Shit, was ist mit meinem Körper los? Oder jetzt tut mir ständig der Rücken weh. Nein, das ist gerade eine Unterstützung deines Körpers, deines Organismus, der eigentlich nur versucht, die Voraussetzungen möglichst positiv zu machen. Also alles, was unser Körper macht, ist für uns. Sind Dinge, die er einfach versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten bereitzustellen. Nimmt das als Geschenk an. Und auch das finde ich nochmal ganz wichtig. Ich meine, ein Bluthochdruck beispielsweise hat ja ein Mortalitätsrisiko, ein gesteigertes von etwa 20%. Wenn wir rauchen, liegt es bei etwas über 40%. Wenn wir einen wirklich extremen chronischen Schlafmangel haben, das heißt, wir sprechen von unter 5-4 Stunden pro Nacht, und nicht nur eine Nacht, sondern regelmäßig, dann haben wir ja ein Mortalitätsrisiko, das liegt über 100% relativ gesehen und ist ähnlich dem Risiko eines Dialysepatienten, dass es nicht mehr lange weitergehen kann. Also es ist extrem.
Beruhigend.
Genau. Beruhigend, unberuhigend, wenn man sich so anschaut.
Unberuhigend.
So. Wir haben also Einladungen an der Stelle, auf die wir reagieren dürfen. Wenn wir sie wegdrücken, schreiten wir Eskalationsstufen voran. Das ist naturgemäß so.
Und wir sagen auch ja grundsätzlich den Leuten, also der Körper ist unser Freund. Der Körper ist nicht unser Feind. Der Körper macht alles, um einigermaßen die ganzen wichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten, in dem Maße, wie er es schafft. Das heißt, ich sage dem Patienten, so wie du dich heute fühlst oder so wie du das, was du jetzt heute empfindest, ist das Beste, was dein Körper kann. Wenn er es besser könnte, würde er es machen. Das heißt, wenn er es nicht besser macht, müssen wir uns doch fragen, warum macht er es nicht besser? Was soll es mir zeigen? Was soll es mir sagen? Und am Ende des Tages sind es dann die winzigen kleinen Schritte, die am Ende den Körper wieder in die Regulation bringen. Und wir kommen zu diesem Thema immer wieder zurück, so blöd es klingt. Und dann kommen ganz viele Menschen, die sagen, ja, lasst euch nichts verbieten, man muss sich ja auch mal was gönnen, die wollen ja nur, dass wir uns jetzt hier kasteien und das ist ja total schrecklich, wenn ich das alles nicht mehr machen darf, dann ist mein Leben ja gar nichts mehr wert, ich habe keinen Spaß mehr. Und da müssen wir einfach ganz klar sagen, erstens, falsch, ich finde mein Leben richtig richtig gut. Corinna findet ihr Leben auch richtig gut. Ich glaube, Ben, du findest dein Leben auch richtig gut. Genau, wir haben natürlich auch selber kleine Baustellen, an denen wir jeden Tag versuchen, etwas zu verbessern. Aber am Ende des Tages habe ich null Gefühl, dass ich mich kasteie, wenn ich mir nicht jeden Tag eine Liter Cola reinkippe, eine Pizza fresse oder irgendwie das mache, was die Gesellschaft krank macht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun. So, und zwar deshalb, weil ich mich energetisch fühlen will, weil ich mich gesund fühlen will, weil ich gut schlafen will, weil ich mein Gewicht halten will und weil ich alles schaffen möchte, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist eine Entscheidung. Und du darfst deine Entscheidung auch anders treffen für dich. Mach das. Aber dann jammer mich nicht voll, weil dafür kann ich dann auch nichts mehr.
Ja, ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und ich weiß, dass das eine provokante Aussage ist, aber ich meine, wir leben ja in einer Solidargemeinschaft, auch gerade was das Gesundheitssystem angeht und wir merken, dass Entscheidungen der vergangenen Jahre, die ich auch mit einer gewissen Skepsis betrachte, uns an deutliche Kassenstürze geführt haben da und mehr Geld benötigt wird für ein System, das nicht besser ist als bei europäischen Nachbarn, aber viel mehr Geldvolumen hat. Und ich bin der Meinung, dass wir die wirklich hausgemachten großen Erkrankungen, ich spreche also jetzt beispielsweise mal von Typ-2-Diabetes, wo ich mich schlecht ernähre, also konsequent schlecht ernähre, wo ich nicht bereit bin, meinen Anteil durch Sport und Bewegung zu leisten. Aber der Meinung bin, dass mich eine Allgemeinheit trägt und mir mein Insulin oder meine anderen Medikamente bezahlt. Würde ich glasklar sagen, damit sollten wir aufhören, unbedingt. Wir sollten jedem die Chance geben und die Schützenhilfe, das in den Griff zu kriegen. Und da sollten wir uns drauf konzentrieren, um eben an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Was passiert mit dem Menschen vielleicht mental? Wo darf der sich in seinem Leben auch beruflich anders verwirklichen? Wo ist der besser aufgehoben? Was hat der für Herausforderungen? Wie können wir dem helfen, dass Bewegung einfacher und als zuverlässiger Bestandteil im Alltag wird? Weiß der eigentlich, dass die bunte Verpackung und die tolle Werbespot eigentlich nur ein Akt der Geldeinnahme ist oder erkennt er, dass dahinter vor allen Dingen ziemlich viel Mist dann auch auf Ernährungsebene steckt? Und da helfen wir ein halbes Jahr lang als Gemeinschaft. Und wenn dann nichts anders ist, dann geben wir sukzessive, Schritt für Schritt, diese Kosten an den Menschen zurück. Dann darf der weitermachen, wie er will. Aber er bezahlt jetzt als allererstes sein Insulin selber. Er muss mehr für seine Krankenkasse bezahlen, weil das Risiko steigt damit immanent, wenn man sich nicht bereit erklärt, bestimmte Krankheitsfaktoren zu mindern. Dann werden sie ausufern irgendwann oder stärker werden. Das ist ja alles miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass wir auf diese Weise endlich mal sicherstellen können, dass da nicht ein Gefühl einer All-Inclusive-Mentalität vorherrscht. Ich kann machen, was ich will. Also wir haben das doch in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich so dereguliert wie im Gesundheitssystem, dass wir eben nicht auf Verantwortung setzen, dass wir nicht erwarten, dass Menschen etwas verändern, dass wir Menschen mit richtig kostspieligen OPs versorgen, um zu wissen, dass die genauso weitermachen werden und in 3 Jahren die andere Seite gemacht bekommen oder den nächsten Schrittmacher brauchen oder ähnliches. Und nochmal, ich will das nicht pauschalisieren. Ich würde nur sagen, bei den ganz offenkundigen Dingen dürfen wir schon auch ran. Und ich würde auch sagen, dass das auch, und da dürfen wir uns vielleicht auch alle dann nochmal, die in der Runde dabei sind, angesprochen fühlen, dass das auch dafür gilt, dass wir mit unserem Arbeitseifer und unserem Stressmanagement einfach schauen dürfen, dass wir auch da auf uns Acht geben. Denn wir machen das mit viel Leidenschaft, auch mit viel Einsatz. Und das sind auch andere Voraussetzungen. Also das ist wie in der Mathematik, Minus mal Minus macht Plus. Gibt es schon auch in gewisser Weise im Stressbereich so. Schreibe ich ein bisschen was auch in dem Buch, im Regenerationsbuch zu. Aber auch da dürfen wir schauen, dass wir auf uns Acht geben und unseren Beitrag für eine langfristige Gesundheit leisten.
Ben, das ist das beste Schlusswort aller Zeiten. Du hast uns aus der Seele gesprochen. Und das ist ganz toll, dass du das gemacht hast, weil wir setzen uns ja schon immer in die Nesseln mit dieser Sichtweise. Aber wir teilen die zu 100%. Wir sind eine Solidargemeinschaft und es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich eben unsolidarisch verhalten und erwarten, dass der Rest sie finanziert. Und das ist nicht cool.
Und nochmal, ich würde es auch wirklich differenziert betrachten, aber es gibt bestimmte Dinge, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist auch wissenschaftlich eindeutig. Und wir können ja auch anders noch herangehen. Wir müssen ja nicht sagen, jeder bezahlt jetzt sein Insulin selber oder sowas. Aber die Dinge, die die Menschen krank gemacht haben, die Unternehmen, die Anbieter, dann fangen die an, das mitzutragen. Oder wenn vielleicht ein Gedanke noch, wenn eine Pharma eben auch einfach nur mit Insulin immer versorgt, dann müssen wir vielleicht sagen, okay, die Pharma muss es irgendwann für die, die es ständig brauchen, günstiger machen. Dann müssen die eben anfangen, ihre Medikamente günstiger zu machen. Oder sie müssen schauen, dass sie Angebote schaffen, um Menschen zu unterstützen, aus der Situation rauszukommen. Es ist doch unterm Strich so, dass da extrem viel Geld verdient wird. Das müssen wir uns doch klar machen. Es sind nicht wir mit unseren Angeboten, die Menschen privat bezahlen teilweise und ihre Entscheidung fällen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, die viel Geld verdienen, sondern es sind die, die sich in einem riesigen System darauf verlassen können, dass es einen Kundenstrom gibt, der sich in den letzten Jahren derart rasant entwickelt hat, dass die auf Jahre ausgesorgt haben und sich eigentlich immer nur noch überlegen, wie sie die Preisschraube ein kleines bisschen nach oben drehen. Also wir können durchaus auch sagen, dass der Dreck, den dann die Leute konsumieren, teurer werden muss. Dass wir anfangen, in der Gemüseabteilung an der Stelle, wo die Sachen teilweise ja wirklich teuer sind. Also ich denke immer wieder, warum ist der Kram in der Plastikverpackung abgepackt so viel teurer als die einzelnen Dinger, die da liegen. Ne? Man wird ja quasi dahin erzogen, dann auch auf das Gemüse zurück oder auf das Obst zurückzugreifen. Also, dass wir es umlegen einfach. Wir machen die Dinge günstiger, natürlich bitte unter guten Voraussetzungen angebaut, aber wir können ja auch eine Umverteilung an der Stelle machen. Und die schlechte Abteilung, in der es fürchterlich knistert und ganz bunt zugeht, die wird teurer. Und dann verschieben wir die Sachen einfach. Also,
Wir hätten auch noch ein paar Ideen. Ich glaube, wir machen für heute Schluss und kommen dazu vielleicht einfach nochmal zusammen und ärgern dann nochmal die Leute, die sich dann über uns ärgern. Ja, aber so ist es. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ben, für deine Zeit, Corinna. Das hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die Reaktion auf diesen Podcast. Und lass uns das auf jeden Fall fortsetzen. Schön, dass ihr da
seid. Sehr, sehr gern. Danke für eure Einladung. Schön für alle, die dabei waren. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.